This is Rock and Roll Radio.
Herzlich willkommen zum Spreeblick-Podcast mit Tanja
und Johnny.
Guten Tag. Wir waren gerade in einer Kneipe und da gab es ein tolles Abendbrot. Und zwar Abendbrot klassisch, also so Stullen mit Käse, Wurst, bisschen hiervon, bisschen davon, ein paar Gürkchen dazu. Dann diese kleinen Zwiebeln, diese eingelegten, mag ich ja auch sehr. Und Senf dazu sofort. Allerdings süßen Senf, was natürlich Quatsch ist.
Das war kein süßer Senf, das war einfach so gekörnter Senf.
Der ist ja lecker. Okay, ja, der ist lecker, aber der ist so...
Süßer Senf ist was ganz anderes, der ist
ja,
süß.
Ja. Aber es war trotzdem nicht der Senf, den ich dazu haben will.
Ich mag gerne gekörnten Senf.
Nee, ich mag irgendwie den
Bautzner. Und zwar, weil ich mag das, wenn man auf die Körner aufbeißt.
Ja, aber so ein scharfer Bautzner ist schon gut. Oder hier... die heißt ja, den man vorher mal gekauft hat, bis man festgestellt hat, dass der Bautzner mindestens genauso gut schmeckt und nur ein 8 Milliardstel kostet.
Hans-Ketchup.
Löwensenf natürlich, der ist auch lecker. Naja, jedenfalls lecker Abendbrot und schön Bierchen dazu und so. Und dann kann man dabei eine quarzen. Also beim Essen natürlich nicht, aber danach. Ja, schön eine rauchen in der Kneipe und... Gerade war es knackevoll und alles hat geraucht. Ich fand es super.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wir riechen. Boah.
Ja, wir stinken total. Yeah. Und morgen können wir unsere Klamotten nicht mehr
anziehen. Wir riechen, als hätten wir richtig... Ja, das muss alles in die Wäsche.
Ja.
Ich ziehe sowas aber sowieso ja nie zweimal an.
Nee. Ja, wir stinken, als wären wir in der Kneipe gewesen.
Und wir waren auch in der Kneipe.
So, wie es sein soll.
Ja, und das riecht man.
Ja. Und vermutlich haben wir gerade auch noch unser Leben um einen Tag verkürzt.
Sei es drum.
Deswegen müssen wir jetzt hinne machen.
Unser Freund Max hingegen.
Ist bei Portishead. Portishead.
Ich habe da damals drüber gelacht, als die Portishead hießen. Und irgendeine Frau meinte, ob wir auch das neue Portishead-Album hätten oder ich. Dann dachte ich, Portishead, die ist ja. Die heißen auch Portishead. Aber ich glaube, die heißen tatsächlich irgendwie was dazwischen. Die heißen auf jeden Fall nicht Portishead und die heißen wahrscheinlich auch nicht Portishead, sondern irgendwie...
Irgendwas fast walisisch ausgesprochen ist, aber das Portishead oder Portishead oder wie immer man das nennt, ist scheinbar ein Bezirk da irgendwo bei Bristol.
Genau.
Oder in Bristol oder keine Ahnung.
Habe ich aber auch nur rausgefunden, weil wir hatten ein Preisaufschreiben auf Spreeblick, wo wir 4 Tickets... für das absolute Sonderexklusiv-Radiokonzert von Portishead oder wie auch immer die jetzt heißen, verlost haben und hatten uns vorher überlegt, was man da alles Tolles fragen könnte, was die Leser für wahnwitzige Aufgaben lösen müssen, um diese Karten zu gewinnen.
Genau, wir hatten die Karten schon 3 Wochen vorher.
Dachte ich, ich mache mal das Einfachste, ich mache mal das Naheliegendste und gebe... Portishead.com ein und dann landet man nämlich auf Welcome to Portishead, Portishead coming soon. Und das ist nämlich die Website dieses Ortes Portishead. Das wusste ich nicht, dass es ein Ort ist.
Tja.
Dann haben wir auf Google Maps geguckt und haben überlegt, ob man über Google Maps irgendwie eine tolle Schnitzeljagd veranstalten kann. Das war uns dann alles zu kompliziert.
Ja, wir hatten tolle Ideen, weil das P von, das Logo der Band ist ja auch immer so ein P, was auch wie das Parkplatz-P aussieht. Und tatsächlich ist da, wo, wenn man Portishead weiter, bei Google Maps eingibt, dann ist da ja dieser kleine Dingeldongel.
Diese Blase, genau. Die rote.
Und direkt da ist dann so ein Parkplatz und da standen irgendwie 3 rote Autos und so, überlegt, ob man damit irgendwas macht. Aber dann haben wir gedacht, scheiß drauf, dachten wir, die Tickets müssen jetzt langsam mal raus, weil das Konzert ist in der Stunde. Und, dann haben wir einfach, wie Spreeblick-Leserinnen und Leser natürlich schon längst wissen, haben wir einfach gesagt, komm, das Album heißt Third, nennt uns 3 Lieblingsalben von euch und wir verlosen das richtig klassisch einfach per Zufall. Das Problem ist ja immer bei allen Dingen, wo... Erstens hat man 2x2 Tickets, das heißt, man muss dann irgendwie eine Lösung finden, wo man in den Kommentaren, damit es allen Spaß macht, 2 Möglichkeiten hat, eine richtige Antwort zu geben. Und wenn es um so Kreativwettbewerbe geht, weil wir hatten natürlich auch die üblichen Ideen, also ein Foto einschicken oder was singen und so, dann ist das so eine blöde subjektive Beurteilung. Und dann sagt man, diesen Beitrag fanden wir am witzigsten oder am originellsten.
Und schon ist die Diskussion ums Geschmiere am
Gange. Genau, ja, und deswegen haben wir ganz normal gelost und ich hoffe, die beiden Gewinner hatten viel Spaß. Übrigens,
Max hat geweint, hat er getwittert.
Stimmt.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Hoffentlich kommt er morgen ins Büro.
Johnny hat gesagt, er wäre eigentlich auch gerne hingegangen und sei nur deswegen nicht hingegangen, weil ich das so schlecht geredet hätte, was überhaupt nicht meine Absicht war. Aber ich finde Portishead so deprimierend. Ich kann das gerade nicht ertragen. Und das kann man... Ich fand die damals eigentlich auch toll, aber da war ich ja auch noch so postpubertär oder sowas. Und dann kann man mit solchen
Emotionen... Also in allen Ehren, aber so jung bist du ja nun auch nicht mehr. Also...
Naja...
Da warst du ja nicht postpubertär.
Wie auch immer, auf jeden Fall. Aber ich fand schon damals... das war ja ungefähr zeitgleich, aber schon damals fand ich Massive Attack, die haben mir wirklich die Füße unterm Bauch weggerissen. Mhm. Die waren so einvernehmend, dass ich an nichts anderes denken konnte, während ich dieses Album gehört habe, das da hieß Massive Attack.
Nee, das erste Massive Attack-Album hieß irgendwas mit Lines, Blue Lines. Weißt du, wenigstens mein iPhone könnte ich ja jetzt hier irgendwie neben mir liegen haben, um sowas mal schnell nachzugucken.
Ja, mach das doch mal.
Das hieß Blue Lines, glaube ich.
Das mit dieser Flamme da vorne drauf.
Ja.
Hieß das nicht einfach eine Massive Attack? Auf jeden Fall im Vergleich schnitten die besser ab bei mir. Portishead fand ich irgendwie jaulig. Ich habe das dann jetzt in den letzten Tagen so oft gesagt, dass Max, glaube ich, fast gar keine Lust mehr hatte, da hinzugehen. Ich muss mich dafür entschuldigen. Portishead sind trotzdem natürlich großartig, aber wie gesagt, also im Vergleich zu Massive Attack hätte ich mir heute Abend total gerne angeguckt. Portishead habe ich den anderen irgendwie rausgewachsen.
Ach, und Massive Attack sind ja live dann leider auch nicht so der Knaller, finde ich. Das ist,
die haben wir mal live gesehen, weißt ja, du noch? Das war total ätzend. Ja. Das war ein ganz arrogantes, schreckliches...
Gegenlicht mit Rücken zum Publikum-Konzert.
Furchtbar.
Ja, aber vielleicht gibt es auch Musik, die, also muss man dann vielleicht...
Zur Strafe ist der Laden dann jetzt auch pleite, wo sie damals gespielt haben, nämlich im Metropol, was jetzt das nicht mehr Goya ist, oder? Gibt es das noch?
Ich habe keinen Schimmer, bin ich
Berliner? Ich glaube, die haben die Insolvenz angemeldet, nachdem die das zweiten Amt geöffnet hatten oder sowas, oder?
Ja, das war doch damals alles so ein Riesenskandal, vielleicht gibt es das auch noch, ist mir auch wurscht. Was wollte ich nachgucken? Ach so, genau. Ob...
Wie das Album hieß.
Hm.
Ich finde das ja mal schwierig, wenn man mich fragt.
Blue Lines hieß das, glaube ich.
Was denn, hast du gerade schon gesagt?
Nee, ja?
Ja.
Okay.
Wenn man mich fragt, was sind denn deine drei Lieblingsfilme und deine drei Lieblingsbücher und deine drei Lieblingspop-Alben, kann ich solche Fragen immer nicht beantworten.
Blue Lines, völlig richtig.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, da funktioniert doch.
Aber das Album sah auch gar nicht blau aus, deswegen kommt man da nicht drauf. Das ist dieses, das sah so wie ein Packpapier aus.
Genau. Wie ist das eigentlich GEMA-mäßig, wenn man diese Songs jetzt einfach vorhört hier?
Das geht. Vorhören geht ja auch auf iTunes.
Ja, aber iTunes ist halt GEMA dafür.
Ja?
Hm. Was für eine Platte.
Toll.
Großartig.
Das jetzt nicht.
Das ist fantastisch.
Das war's. Obwohl, das meinte ich eigentlich auch nicht. Wie auch immer. Die Top-Alben. Ganz schwierig ja vor allem bei Künstlern, die man so viel später entdeckt hat, dass man als Top-Alben eigentlich nur angeben kann Best of, Very Best of oder
Greatest Hits.
Oder Greatest Hits von Aretha Franklin oder Etta James. Super geil. Aber leider weit vor meiner Zeit. deswegen könnte ich jetzt gar kein Album konkret von denen benennen, zumal, was mir besonders am Herzen läge, weil...
Zumal das ja auch Künstler sind, die so viele Alben gemacht haben, dass es... Also da gibt es natürlich irgendwann das, den Klassiker, aber tatsächlich dann aus einer Zeit, in der man gerade mal so laufen gelernt hat. Und das sind ja auch Künstler, die so einen unglaublichen Werdegang hatten, also die dann zwischendurch auch durchaus mal Müll gemacht haben, einfach vielleicht auch aus Geldsorgen oder so, oder weil sie irgendwie einen Produzenten kennengelernt haben, der sie mal auf was anderes bringen wollte, oder, ja, furchtbar. Oder. Also bei Aretha Franklin ist ein gutes Beispiel dafür, weil die natürlich unantastbar ist, aber dann gab es zum Beispiel auch dieses Album mit diesem Who's Zooming Who, als sie dann so moderne Sachen gemacht hat.
Ja, und trotzdem war das immer noch. 80er Jahre, aber das war trotzdem, die hat einfach eine Stimme, die ich. Ich kann über die Frau nichts Schlechtes sagen. Es gibt irgendwie viele. Tatsächlich Etta James, die ich mindestens genauso schätze, die hat ein paar Alben gemacht, die wirklich gar nicht gehen. Aretha Franklin eigentlich nicht, selbst wenn die poppig war, war die irgendwie toll. Und auch das, die hatten, glaube ich, ein neues Album. War das letzte, was ich von ihr auch gekauft habe. Wurde nirgends erwähnt, aber trotzdem ist das eins, was ich in der Küche unheimlich gerne höre, weil es einfach, ja, weil diese Stimme einfach überwältigend ist und weil ich die immer noch toll finde.
Siehst du, und bei Etta James kommt zuerst The Best of Etta James. Siehst und dann du? The Genuine Article, The Best of Etta James. Etta James, Her Best.
Siehst du, es gibt die Original, die
Etta auch James, My mehr. Greatest Songs, 12 Songs of Christmas, naja, gut.
Und dann kommen diese unsäglichen Neuen.
Ja, aber es gibt auch Let's Roll und so. Und dann gibt es ja, ja. Ja, komm zu Mama.
Bringt sich, wenn man da jetzt so reinhört.
Nein, aber trotzdem.
Das ist so traurig. Mit wem hat sie das nochmal zusammengesungen? Wir hatten irgendwann auf Spreeblick irgendwie so eine schöne, so eine Aufforderung, hast du irgendwie so eine nette Aufforderung, jeder soll jetzt einfach mal nur super schöne Links in die Kommentare tun. Das war übrigens eine tolle Idee. Das war irgendwie klasse, weil da lag ich krank im Bett. Was ganz selten der Fall ist, aber ich hatte dann meinen Laptop auf dem Schoß und das haben echt alle gemacht und das war total nett, weil es gab lauter super schöne, nette, freundliche Sachen zu sehen und zu hören und da dachte ich irgendwie an Etta James, packe ich da rein, habe ich dann auch gemacht und habe auf YouTube ein Video gefunden, was einen nicht umgehauen hat, und zwar hat sie I'd Rather Go Blind gesungen zusammen mit so einer anderen Blues-Legende, einem Weißen allerdings, wo man erstmal denkt, wer war das denn nochmal?
Ich weiß genau, was du meinst, und mir fällt es jetzt
auch. Es war echt so süß zu sehen, weil die beiden beide schon ganz alt und ganz dick waren und sangen aber diesen hinreißenden Liebessong und schlossen sich danach irgendwie noch so in die Arme und die waren irgendwie beide so Viertel vor 100 und das war ganz, ganz schön. Ich musste auch so ein bisschen weinen. Nicht nur, weil ich krank war.
Ich weiß nicht mehr, mit wem das zusammen war, aber das findet man noch raus.
Ich wüsste jetzt nicht mal mehr auf Spreeblick, wo ich danach suchen sollte.
Na, das finden wir schon raus.
Ich weiß nicht mehr, wie das Posting hieß. Vielleicht können wir das nachreichen, wenn wir es gefunden haben.
Und tatsächlich ist so ein...
Oder Chet Baker, was soll ich denn da für ein Album nennen? Auch irgendwie jemand, der natürlich irgendwie zu so All-Time-Favorites gehört, aber wo ich eigentlich auch nur irgendwie alle möglichen...
Ist nicht Chet Baker Sings so ein Klassiker?
Genau.
Aber ich weiß es auch nicht. Also das kann... Ja, das ist schwierig bei den Künstlern, die es schon diverse Jahrzehnte gibt. Da weiß man einfach... Also wenn man jetzt da nicht richtig tief eingestiegen ist, weiß man einfach nicht mehr, ob...
Ja, es gibt irgendwie dieses Phänomen und dann gibt es natürlich Künstler, die über einen gewissen Lebenszeitraum hin sehr prägend waren und die man dauernd gehört hat und die so eine Stimmung transportiert haben, die man unwiederbringlich mit dieser Zeit verbindet, wo man aber im Nachhinein vielleicht sagen würde, okay, muss ich jetzt nicht mehr unbedingt haben. Oder wo ich nicht mehr neutral sagen könnte, ist das jetzt tatsächlich total fantastisch oder... War das einfach eine wichtige Zeit für mich, die ich mit dieser Musik in Verbindung bringe und deswegen ist dieses Album für mich wichtig. für niemanden anderen sonst, aber vielleicht, keine Ahnung.
Aber das ist ja das Fantastische an Musik.
Aber das so aus ja der egal. Zeit, in der ich groß geworden bin, natürlich, The Smiths waren irgendwie super wichtig. Hm. Da war ich schon aus der Schule raus.
Da habe ich noch im Plattenladen gearbeitet.
Nee, da war ich noch gar nicht aus der Schule raus. Das war irgendwie so ein bisschen Abi-Zeit oder so. Und ja, diesen Schmerz, den konnte man irgendwie ganz gut mitnehmen. Die waren nicht ganz so, die waren auf eine bessere Art schmerzhaft als The Cure. Also Schmerz musste ja irgendwie sein. So in der Zeit ist man irgendwie Schmerz erfreut, oder?
Na, ich hatte ja nie so eine, das ist ja bei mir tatsächlich anders. Also es gibt ja immer diese Theorie, dass jeder Teenager zum Beispiel irgendwann so eine Phase hat, wo er kurz vorm Suizid steht und so.
Und ja, ich hatte klar.
Das, nee, eben nicht klar. Ich hatte das nie. Das
ja, du bist Sternzeichen Löwe. Ich glaube, Löwen haben das nicht.
Nee, ich hatte das nie. Der Tod hat mich nie so interessiert. Ich habe mich noch nie für Depressionen interessiert. Nee, ich, aber trotzdem zum Beispiel, also die Schmidts haben mich ganz definitiv irgendwie total getroffen und zwar gar nicht so auf diese verzweifelte Art, sondern es war einfach was Hochbesonderes. Das war einfach, das, sowas hat man in der Art noch nie gehört und da hat man ja auch versucht, auf die Texte zu hören und so. Und wenn man, die hatten ja auch auf die Texte abgedruckt und wenn man da mitgelesen hat, war beim Mitlesen und Mithören hat man irgendwie gedacht, wie schafft er das, diese Worte in diesen Song zu bringen? Und das war halt auch großartig. Es war einfach auch, und Johnny Marrs Gitarrenspiel und so, das war halt alles komplett anders, als man es gewöhnt war.
Die waren ja auch nicht nur Depri.
Nö, eben. Also
für die gute Laune hatte man dann Stray Cats oder...
Ah, die Stray Cats, ja. Ich habe jetzt gesehen, dass der Basser, glaube ich, auf Solo-Tour ist oder so. Aber Brian Setzer zum Beispiel habe ich irgendwann vor vielen, 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 vielen Jahren mal Solo gesehen und das war zum Beispiel auch wieder großartig.
Das glaube ich sofort.
Eine fantastische.
Können wir das irgendwie im Nachhinein mit Musik unterlegen hier?
Na, wir können das doch jetzt...
Ja, aber das dauert dann immer so lange, dann nee, treten irgendwelche lange. Pausen ein und dann hört sich das doch nicht an, oder?
Einer von uns beiden. Ja, aber wir können ja sowieso nicht wirklich richtig hier mit Musik und so, deswegen, ja, ist das doch egal. Also deswegen, also als das hier rauskam zum Beispiel... Fantastisch, oder?
Ja, toll.
Das war super. Also sämtliche Punkrocker standen auf die Stray Cats plötzlich und haben Rockabilly gehört. Vorher war ja so, ach, die Rockabilly und Punks, Tets und Punks. Oh, ich glaube, das war in Hamburg noch viel fieser als in Berlin. Aber in Hamburg haben die sich echt blutig gehauen. Was für ein Quatsch. In England auch.
Bei uns gab es sowas nicht.
Hier, ja. Und dann gab's beim ersten Stray Cats Album, war es auf dem ersten? Das ist was auf den Best-of-Alben auch nicht mehr auftaucht. Es gab ja dann diesen Song Storm the Arabian Embassy. Und da musste man sich dann doch ernsthaft Gedanken machen, wo die politisch stehen oder dass die halt irgendwie doch etwas...
echt?
Nee, nicht Arabian, sondern Iranian natürlich, oder?
Wirklich? Das haben die gesungen? Gott.
Ja, dann haben sie so einmal so versucht, so einen politischen
Text zu machen.
Der war so zweifelhaft pro-amerikanisch, dass man gedacht hat, das lasst mal lieber sein. Und das war halt auch Schuss in den Ofen, der Song. Also, aber egal.
Na siehst du.
Live habe ich die gesehen im Kant-Kino. Und das war groß.
Ja, die hätte ich bestimmt auch gerne live gesehen. Gerne live gesehen hätte ich auch Meat Loaf hätte ich gerne live gesehen. Über auf Meat Loaf ist man gekommen, weil ich Zeitzeugin der Rocky Horror Picture Show gewesen bin, die man natürlich irgendwie, an der man nicht vorbeigekommen ist und die ich auch immer irgendwie noch großartig finde, obwohl man das natürlich überhaupt nicht mehr hören kann. Aber tatsächlich kannte ich Meat Loaf vorher nicht. Und dann darüber aber ja. Und der war so ein bisschen die Faszination des Grauens, oder? Ich weiß, es gab dann irgendwann, ich weiß nicht, bei uns gab es nie Live-Konzerte. Ich musste das immer alles, ich war auf die Rocknacht des Rockpalastes angewiesen. Da trat dann irgendwann Meatloaf auf und man konnte das nicht fassen, wie fett dieser Typ war und wie der sich von irgendwelchen halbnackten Frauen irgendwie umschlängeln hat lassen. Schrecklich, irgendwie war es ganz furchtbar, aber trotzdem hat er eine unglaubliche Größe gehabt und eine Schönheit, weswegen Bat Out of Hell, glaube ich, fast mit zu meinen Top 10 gehören würde. Ein tolles Album.
Das ist ein tolles Album und das Kranke ist, ich weiß, dass als das rausgekommen ist, steht das eigentlich immer dabei? Weil hier steht jetzt zum Beispiel bei 2001 und das ist doch Bullshit.
Natürlich, Bat Out of Hell muss, weiß ich nicht, ich würde jetzt schätzen 82 oder...
Nee, das war früher.
Früher wahrscheinlich noch.
Viel früher, das war eigentlich schon Punkrock und New Wave Zeit und das war aber so eine Platte, die stand irgendwo rum auf einer Party, weiß ich noch.
Warte mal, ich glaube, ich habe die hier irgendwo. Erzähl mal.
Und diese Party war furchtbar oder ich weiß gar nicht, ob sie furchtbar war, auf jeden Fall. Das Erste, was ich damals gemacht habe und was ich wahrscheinlich heute immer noch mache, kann man ja nicht mehr. Man geht ja nicht einfach an fremde Leute iPod. Damals hat man die Plattensammlung durchgeblättert. Und jedenfalls war diese Platte da. Und ich weiß, dass ich in irgendeinem Zimmer, in dem kein anderer war, saß und diese Platte gehört habe und völlig hin und weg war und komplett fasziniert.
Ehrlich?
Ja. Obwohl, und ich saß da ganz alleine in dem Raum und habe dieses Meatloaf-Album gehört. Und zwar, ich glaube, dreimal hintereinander.
Toll.
Ja.
Siehst du?
Und das, obwohl der Begriff sowieso, aber allein der Gedanke an ein Konzeptalbum damals völlig abwegig war und überhaupt nicht ging. Und ja.
Ich finde es jetzt gar nicht. Das ist ja alles nicht auf der Bühne geordnet.
Tolle Platte jedenfalls. Großartiges Album. Das ist ja blöd hier.
I bet you say that to everyone. Das könnte ich von vorne bis hinten mitsingen, aber das tue ich jetzt nicht. Voll geil.
Das Tolle ist ja an dieser Platte, dass die so unglaublich, das ist einfach unglaublich große Gefühle, die so dermaßen übertrieben werden und dann aber auch, dass das musikalisch nochmal unterstrichen wird und diese orchestralen Arrangements und so und dann dieser absurde Typ dazu mit dieser ganzen Geschichte drumherum und ich, das dann live war zum Beispiel irgendwie auch so Rocktheater, also alles eigentlich komplette No-Gos.
Genau, aber trotzdem, es ist ganz klar Showtime.
Genau.
Aber ich kann es jetzt in dem Moment, es ist so gut Showtime, dass ich es in dem Moment glauben kann.
Und glauben will.
Und glauben will. Ganz uneitel.
Fantastisch.
Da bin ich so kalkulierbar.
Das gibt tatsächlich wenig Bands, die diese geradezu kitschigen, großen Gefühle nochmal so in Musik packen konnten später, finde ich. Die Schmitz gehören tatsächlich auf einer ganz anderen Ebene, aber trotzdem auch dazu. Also die Schmitz hatten auch sowas von großen Gefühlen. Und wer denn noch?
Große Gefühle, Showtime, Barbara Streisand.
Ja.
Nein.
Welcher Friseur war denn das, wo diese ganzen Barbara Streisand...
Das war...
Johnny's Cut, ne?
Nee, auf keinen Fall. Johnny's Cut, never. Nein, das war in der Urlauer Straße.
In der Urlauer, genau.
Die waren, da hing auch Barbara Streisand überall, die waren aber toll.
Stimmt.
Das war süß, mein Friseur nebenan. Wie hießen die doch gleich? Ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht mehr, auf jeden Fall waren die toll.
Und überall hing die gut frisierte Barbara Streisand
genau,
von der Decke.
Überall. Ja, die Jungs waren große Barbara Streisand-Fans. Jedenfalls ganz, 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 ganz fantastisch, Meatloaf. Weil wir nämlich, und das kann man ja vielleicht mal dazu sagen, wir haben überlegt, so genau, durch diese Frage, die drei Alben, die drei wichtigsten Alben für jeden persönlich, und das ist natürlich extrem schwierig. Also ich habe Klar, London Calling muss dazugehören. Bei mir ist einfach, ich finde, London Calling ist einfach das beste Rock-Pop-Album, was es je gegeben hat. Für mich.
Wobei ich seinen Dienister besser fand damals.
Fandst du damals besser? Wirklich damals schon? Nicht in Retrospektiven?
Ich glaube, Sandinista hat mich dem näher gebracht. Davor, also das ist ja auch echt, man kann das heutzutage nicht mehr glauben, aber davor war das irgendwie Punkmusik, auch The Jam. Wenn ich die jetzt höre, denke ich, ach, wie lustig, das ist ja irgendwie, das kann ich meinen Eltern vorspielen. Aber damals war das irgendwie Punkrock und London Calling irgendwie auch. Sandinista hat einen so ein bisschen vertröstet, das war, glaube ich, so ein bisschen mädchenkompatibler, vielleicht weil das viel Reggae-Elemente drin hatte und auf eine Art tanzbarer war. Man konnte als Mädchen halt nicht wirklich pogen. Ich habe das einmal probiert. Einmal stand ich bei den Ramones in der ersten Reihe und habe prompt irgendwie einen Schuh verloren. Mein Leben riskiert, um ihn wiederzubekommen. Weil ich konnte ihn nicht verlieren, weil ich befand mich auf einem Festival, das 3 oder 4 Tage gedauert hat, und mit einem Schuh bist du da irgendwie, kommst du nicht so richtig weit. Deswegen musste ich den wiederhaben. Dabei wäre mir aber beinahe das Rückgrat gebrochen worden. Danach habe ich das mit den Pogen gelassen. Das war, glaube ich, eh nicht so nur ein Ding. Das kam irgendwie tatsächlich erst viel später, und zwar dann. Wobei, das war ja auch nicht mehr so richtig Pogen, aber dann wahrscheinlich eher, ich glaube,
Was
Fugazi waren die
denn?
ersten.
Aus, weiter,
Weg.
entschuldige.
Ich glaube, Fugazi waren dann irgendwie mit 13 Songs Waiting Room. Das war irgendwie so der Song, der einen das erste Mal richtig auf der Tanzfläche hat ausflippen lassen. Oder?
Naja.
Von wann ist denn das? Ich glaube, das war eines der, ich glaube, Nirvana, die kam ja dann später.
Ja, viel später. Also
Erst
Fugazi,
kam
13
Fugazi und
Songs.
genau, und Nirvana hat
Hier
sich
steht
da so ein bisschen.
1989, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das stimmt, aber lass mal kurz in Waiting Room reinhören.
Auch so ein Song, der ganz langsam anfängt. Und dann? Ja. Voll geil.
Ja, total geil.
Super.
Der wird ja nicht schneller oder so, und der ist vor allen
Nein,
Dingen.
aber der komprimiert sich. Der fängt irgendwie, der fängt erstmal relativ
Der
unspektakulär
hat eine
an.
Dramaturgie.
Der hat eine Dramaturgie und der geht dann auf einen ganz klaren Klimax zu, wo du durchdrehst. Das ist toll. Und das haben Nirvana genauso übernommen. Das war auch Smells Like Teen Spirit war auch ein Song, wo du einfach nur durchdrehen musstest. Und ich weiß, dass ein damaliger Freund von mir, es gibt eigentlich keine Story, die besser erklärt, wie dieses Album gewesen ist. Der hat erzählt, der kam aus Neuseeland, aus Wellington, um genau zu sein. Und irgendwie hat so eine Hausparty stattgefunden bei einem Kumpel von ihm, dessen Eltern dachten, sie machen sich mal ein schönes Wochenende ohne die Kinder oder so. Und die Kinder dachten sich, sie machen sich mal ein schönes Wochenende ohne die Eltern. Und haben dann so eine Hausparty veranstaltet, und dann kam irgendein Gast und brachte dieses brandneue Album mit, Nirvana Nevermind, und das kannte tatsächlich niemand dort. Und so wie er erzählt hat, landet dieses Album kurz über lang auf dem Plattenteller, und danach war das Haus in Schutt und Asche, und man kann es sofort glauben. Der Tisch, der Schrank, die Vitrine, nicht das Tesavis, nein, scheißegal, komm, die Lampen, hau rauf. Fuck. Ach, ich wäre gern dabei gewesen, kann ich mir sofort vorstellen.
Ich fand das Nevermind, also speziell natürlich mit diesem ersten Song, irgendwie Smells Like Teen Spirit. Ich war in einem Plattenladen und ich kannte, wie hieß es, Bleach, glaube ich, das erste Album. Und fand das okay, hat mich aber tatsächlich nicht bewegt. Und der Plattenhändler meinte, das war so einer von diesen Plattenhändlern, die man schon eine Weile kannte, und wo man so, ja, was gibt's Neues irgendwie? Damals habe ich noch Radio gemacht, und Und der hatte immer den neuesten Scheiß. Und er meinte irgendwie, ja, neue Nirvana und so ist gerade gekommen. Und ich so, ja, pff, ja, nee.
Nix, na, diesmal ja. Ist alles anders.
Diesmal ist alles anders. Und legte diese Platte auf. Und das muss man ja nicht, das kennt, diesen Anfang kennt ja nun jeder. Und dann bei diesem Album kommt natürlich auch die Produktion dazu durch Butch Vig, der vorher auch schon ein paar interessante Sachen produziert hat. Aber
Interner, echt.
Na, Butch Vig war später der Schlagzeuger von Garbage. Ja, ja. Also insofern. Und das Ding ist halt auch ein Hammer produziert. Also bis heute klingt das unglaublich gut. Keine Ahnung, wie der diese Kompression auf alles hingekriegt hat. Jedenfalls, wenn diese Platte anfängt, dann weiß man, das ist einfach ein Meisterwerk. Das dauert ein paar Sekunden und man weiß, es ist ein Meisterwerk. Und die Gitarre fängt an mit diesem unsterblichen Riff und dann setzt das Schlagzeug ein und man sagt, okay, kaufe ich 10-mal. Das ist einfach, fantastisch. Also Nevermind ist tatsächlich vielleicht auch so ein Album für die Top 3, ob ich ja bisher nur London Calling gesagt habe. Massive Attack wäre bei mir, glaube ich, auch das zweite.
Was in diese Rave im Sinne von Rave-Reihe auf jeden Fall auch reingehört, sind natürlich Rage Against the Machine.
Rave? Wie kommst du denn auf Rave in dem Zusammenhang?
Wegen Klopperei und...
Aber das ist ja okay, aber das ist ja jetzt Rave der falsche Begriff für Entschuldigung.
Kann man das schneiden?
Ja.
Wie heißt das denn dann?
Naja, also bei Rage Against, ich weiß nicht, das war ja, waren ja sowas, was Rage Against the Machine und so gemacht haben, das waren ja eigentlich so die Nachwehen von dem, was man vorher Crossover nannte. Also als so angefangen hat, sich die weiße und schwarze Musik wieder zu mischen, wo die Chili Peppers sicher eine große Rolle gespielt haben, dann natürlich Faith No More.
Stimmt, Faith No More auch.
Also We Care A Lot oder auch...
Rollins?
Ja, wobei Rollins nicht so richtig Crossover war, er hatte wenig schwarze Elemente. Außer durch Black Flag.
Schien doch auch nicht.
Nee, aber das kam ja auch danach.
Fand ich Black Flag sehr schön.
Das kam ja auch danach, also Rage Against the Machine... Nee, das war dann schon Hardcore, aber trotzdem von diesem Crossover beeinflusst irgendwie. Also so diese Rhythmik, dass das schon eine andere Rhythmik irgendwie Einzug gehalten hat. Das war jedenfalls definitiv kein Heavy Metal, obwohl es total heavy war. Vielleicht ist es auch zu spät, um das jetzt zu kategorisieren, was weiß ich.
Ja, es stimmt. Es hatte die Schwere und es war kein Punk und es... Hast du es gerade da? A Killing in the Name of. Genau, dann die Schwere.
Ja, und da haben wir aber auch diesen, also schon durchaus einen tanzbaren, schweren, schleppenden, Fungi ist jetzt das falsche Wort, aber schon irgendwie doch, also kein Heavy Metal Beat oder so, sondern. Das ist schon das Groove.
Man spürt schon, wo das hingeht.
Ja, klar.
Der ist schlecht drauf.
Naja, der klingt...
Ah, da stoppt es.
Der klingt halt wie ein Hund an der Leine, der genau. Irgendwie zurückgehalten
total.
Wird.
Total, und dann lässt du den los.
Die Leine.
Und dann sind nur noch Zähne da.
Genau. Super, super. Geil.
Schlimmes Cover. Also natürlich nicht tolles Cover, aber...
Ja, ich fand ja leider, dass das an Rage Against the Machine habe ich leider sehr schnell das Interesse verloren.
Ja, natürlich, da gab es irgendwie... Nicht wirklich.
Da kriegen wir jetzt Haue für, weil es natürlich ganz viele Rage Against the Machine-Fans gibt, die sicher auch recht haben. Aber irgendwie fand ich es dann doch irgendwann sehr einseitig. Wobei die Live ein Knaller waren, natürlich. Und der jetzt auch wieder Touren. Ich habe die gesehen. Ich hab die alle gesehen.
Ja, klar.
Ja, logisch. Und jetzt habe ich aber gerade überlegt, bei Faith No More war es doch so, dass haben die nicht. Vor We Care A Lot oder war We Care A Lot der erste Hit? Noch, also den alten Sänger haben, genau.
Faith No More habe ich nie besessen.
Die hatten zu Anfang ein Sänger und ach, jetzt will ich lieber nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall ist der Sänger nach dem allerersten Album nämlich weggegangen und dann kam erst Mike Patton dazu. Genau. Und die Originalversion ist nämlich noch mit dem alten Sänger. Das ist nicht Mike Patton.
Nee, offensichtlich, das ist so furchtbar.
Nein.
Das machen wir mit meinem Freund Mike.
Der ist nicht schwul.
Hast du das auch?
We Care A Lot.
Das ist doch bestimmt dann jetzt auf der Best-of.
Bestimmt, ja klar. Ich weiß gar nicht, ob es eine Studio-Version gibt davon. Mal hören kurz. Ich glaube nicht. Ich glaube, das. Nee, das ist immer mit.
Ach, echt?
Das ist immer mit dem alten Sänger. Und dann. Was, und der allererste, richtige Hit mit Mike Patton war dann Epic.
Genau.
Und da, nur um das mal kurz zu sagen, also da haben wir halt dieses Crossover, der Typ rappt.
Ja, das stimmt.
Und zwar schlecht, wenn man ehrlich ist.
Nö.
Doch so wie Weiße halt rappen.
Ja, aber jetzt sei mal nicht unfair.
Nein, aber der Song ist trotzdem, ich meine, allein dieser Tonsprung zum Refrain irgendwie, das ist...
In mein Herz gepflanzt für immer, hat er sich aber ja durch das in Easy.
Ja klar, fantastisch.
Nur durch dieses
Ja.
Hast du das auch gerade mal
großartig.
Da?
Großartig. Ich habe hier kaum noch Batterie, wie das immer so ist. Aber
naja.
Ja klar, aber da ist bestimmt das nicht drauf.
Nee, wahrscheinlich nicht. Mal gucken. Nee, das wäre jetzt davor gewesen, glaube ich.
Oder danach. Kommt
das
dann
ist
nicht
davor.
Mehr.
Ja. Das ist davor.
Das kann auch danach sein. Das ist ja einfach so der Chorus gewesen. Aber, also Mike Patton, der ist ja wirklich grandios, weil der eine Vollklatsche hat. Und, also sage ich jetzt mal so, ohne den zu kennen. Aber
ich glaube, darüber haben wir schon mal gepodcastet.
Ja,
als
ist
wir
egal.
Dieses
dann sage ich das jetzt nicht.
Was?
Was ich sagen wollte, aber ich komme ja hier nicht dazu, was zu sagen.
Bungleman, nee, Bungle.
Nein, Mr. Bungle.
Mr. Bungle.
Ja, aber ich wollte was ganz anderes erzählen, aber egal. Aber ach ja, wie auch immer.
Aufschlussreich.
Ich fand, irgendwann fand ich, glaube ich, Falling to Pieces am besten. Ich meine, man muss wirklich mal hören, was der Kerl da macht. Das ist unfassbar. Also erstens hat er ja kultiviert dieses, was dann ja viele nachgemacht haben, dieses nölige Singen. Und gleichzeitig dieser Wechsel zwischen diesen, also ja, also dieser Wechsel, der ist so geil. Das hört man hier auf diesem Stück ganz, ganz geil. Somebody put me together. Voll geil. Und dann natürlich diese Black Sabbath Coverversion, ne, von War Pigs, das war auch ein Hammer. Ach toll, ja. Super. Aber bei aber trotzdem sind das ja alles eher so Genre-Geschichten und natürlich bedeuten die für einen persönlich irgendwie sehr viel. Die Frage ist aber bei wirklich großen Platten, also die wirklich ein großartiges Album muss, finde ich, mehr erfüllen als nur die persönliche Bindung daran.
Sondern ja, natürlich. Das war ja auch meine Einschränkung, dass ich anfangs meinte, ich kann das nicht mehr neutral beurteilen, weil es gab Alben, die haben mich begleitet, aber ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht mehr wirklich sagen, ob das Album für sich gesehen und neutral belauscht, was taugt.
Also man kann natürlich Musik sowieso nicht neutral hören. Das ist ja, also kann man schon, aber dann ist es langweilig. Aber,
zum Beispiel komischerweise nach dieser ganzen, oder eigentlich, ich glaube fast zeitgleich war Bedtime Stories von Madonna, oder?
Nein, nicht.
Komischerweise auch ein Album, was echt ein richtig gutes Album gewesen ist, was ich zeitgleich super gemocht habe.
Das kann tatsächlich sein, dass wir jahreszeitmäßig irgendwie hin und her springen jetzt. Ich weiß nicht, wann Bedtime Stories war. War das zur gleichen Zeit? Ich mache das immer so ein bisschen, ich weiß, dass das ganz blöde und arrogant und so klingt, aber ich kann das immer nur so festmachen an Zeiten, wo ich damals mit der Band war. Und ich weiß, dass zu Zeiten von Bedtime Stories haben wir gerade aufgenommen.
Ja, aber man macht das ja immer an sowas fest.
Ich weiß nicht mehr, welche Platte.
Bedtime Stories war...
Und da scheitert doch iTunes.
93, sage ich jetzt mal.
Könnte sogar hinkommen. Das ist echt blöde, so die ganzen Infos und so, da scheitern dann diese ganzen Scheißportale total. Was sind das für Platten, die hier von Madonna haben?
Ja, unglaublich, die kenne ich alle gar nicht. Und das ist nicht dabei. Evita.
Super, hätte man sich den auch sparen können. Was soll ich jetzt hier mit Robbie Williams? Wieso ist hier Bedtime Stories nicht dabei?
Das ist ja komisch. Ich könnte die jetzt blind ertasten, weil die war in so einem komisch Samt eingebundenen...
Das ist die Spezialausgabe, die ich habe, mein Schatz.
War das nicht meine?
Kann auch sein.
Jetzt ist es ja sowieso alles unser. Ja, insofern... Genau. Drafi, schieß hin.
Warte mal, Bett? Nee, nicht Netz, sondern Bett. Bedtime Stories? Ist ja auch blöde. Wir müssen dabei reden.
Das Große an Bedtime Stories ist, dass es im weitesten Sinne, das fast fällt es auch so ein bisschen unter Konzeptalbum, oder? Das stimmt natürlich eigentlich nicht.
Ich hab's. Da steht hier 2005, was für ein Bullshit.
Das war unheimlich modern damals. Zu einer Zeit, als Björk auch groß wurde und ja irgendwie auch, glaube ich, ein oder zwei Songs geschrieben hat für das Album.
Wow, das wusste ich nicht.
Und zwar, ich glaube, geh mal kurz weiter.
Take a bow. Nee,
das ist ja auch sowieso der...
Na, wie auch immer.
Die hat sich auf jeden Fall zu der Zeit extrem gut beraten lassen.
Auf dem Album hat Björk zwei Songs geschrieben?
Ja. Vielleicht auch nur einen. Das finde ich jetzt aber wirklich. Da bin ich mir ganz sicher.
Da bist du dir ganz sicher, ja?
Ja.
Na, dann müssen wir wohl mal googeln.
Und zwar,
hast du das Album da?
Dieses Today's the Last Day, I'm Using Words. Nee, wie heißt es denn nochmal?
Ist das gefährliches Halbwissen oder halbgefährliches Wissen?
Nee,
ganz solides Wissen. Wo ist dieses Album, verdammt? Das ist in irgendwelchen Partykisten.
Bedtime Store.
Soll ich mal meinen Rechner aufklappen, dann geht das vielleicht schneller.
Ja, aber wir wollten ja den Rechner nicht aufklappen. Bedtime Stories. Björk.
Genau, und kurz davor war, glaube ich, von Björk Post erschienen. Auch ein Album, was ich echt ganz viel gehört habe, was auch echt toll war für die Zeit.
Also.
Na? Habe ich recht?
Hier steht, Bedtime Story, also der Song. Warte, wo habe ich's?
Das kann man doch gar nicht lesen in der Größe.
Bedtime Story was written by Björk and when questioned about it, she said, she did not write it for Madonna, but wrote it as a favor for a friend. Madonna took this personally, so that is why she has a Björk lookalike tied up and is spanking her in the Human Nature video. Hui, na, da haben wir jetzt was erfahren. Also, Björk hat
das... Aber das steht auf dem Album auch drauf.
Naja, sie hat es geschrieben, sie hat Bedtime Stories geschrieben, aber wo ist denn der? Ach, hier, da ist der Song.
Genau, das kann man auch hören. Jetzt kann man auch hören, dass es Björk ist, genau. Okay.
Wobei Björk das natürlich anders singen würde, die würde singen.
Hör auf!
Today is the David Morales Produktion, oder?
Was?
Klingt total nach Morales.
Wer ist das denn?
Ich weiß nicht, ob der David heißt. Ich glaube ja, aber Morales. Ich weiß auch nicht, ob der das. Ich weiß nicht, ob der. Ach, jetzt müsste ich nochmal googeln, aber das ist auf dem kleinen Gerät hier so schwer. Jedenfalls, ich weiß gar nicht, ob der damit produziert hat, aber auf jeden Fall hört man, dass es ein Björk-Song ist. Und. Um das nochmal kurz zu übersetzen, Björk hat den Song nicht direkt für Madonna geschrieben, sondern für irgendeinen Freund oder Freundin. Und weil sie das in einem Interview gesagt hat, dass sie den Song nicht für Madonna geschrieben hat, war Madonna so angepisst, dass sie in dem Video zu Human Nature einen Björk Lookalike irgendwo angekettet und gespankt. Also, was ist Spanking auf Deutsch? Dieses
Gehauen.
Prügelchen.
Gehauen.
Gehauen, ja. Hat. Das gucken wir uns gleich mal auf YouTube an. Internet ist schon geil, oder?
Total.
Naja. Ach ja, große Album. Aber ich wollte noch was zum Thema große Alben sagen, nämlich, dass so ein Album halt über diese persönliche Verkettung hinaus, finde ich, das muss eine Platte sein, die man im Grunde genommen, auch wenn man mit dem jeweiligen Künstler gar nichts am Hut hat, aber wo einem klar sein muss, diese Platte muss ich kennen, wenn ich mich in irgendeiner Form für Rock- oder Popmusik interessiere. Das ist einfach ein Meilenstein in der Geschichte dieses Genres. Das ist so, wie man, weiß ich nicht, erste oder zweite Metallica schon mal gehört haben sollte.
Ja, aber trotzdem ist das ja, also wir sind ja auf das Thema gekommen, weil wir die Leser gefragt haben, was sind eure All-Time-Three-Favorites? Und dann ist mir natürlich relativ scheißegal, ob das für die Musikgeschichte irgendeine Bedeutung hat. Es gibt möglicherweise eine Platte, die für mich der totale Favorit ist und für niemanden anders eine Bedeutung hat. Das kann ich mir ja durchaus rausnehmen.
Insofern. Ja, das ist ja auch okay. Aber trotzdem.
Aber was gibt's denn noch für...
Na, da habe ich hier was für dich.
Na?
auch eine Platte, die...
Bob Marley Musik.
Naja, Bob Marley Musik, warte. Wo habe ich es denn?
Nämlich?
Ja, bei Bob Marley, also sowieso auch ganz
Babylon
groß.
Babylon by Bars.
Na klar, genau. Muss echt sein. Also ist auch...
voll geil.
Ja.
Krass. Ich habe tatsächlich solche Alben höre ich total gerne in der Küche. Bei der Arbeit geht das irgendwie nicht, das hält einen ab oder so, sondern ich habe irgendwie meine persönlichen Küchenalben und total gerne kram ich halt irgendwie diesen ganzen alten Scheiß raus, einfach um es mal wieder zu hören. Und dachte neulich noch, dass Neil Young Life Rust ist auch echt so ein unglaublich tolles Album.
Ja, natürlich.
Echt. Wahnsinn. Da hältst du beim Kartoffelschälen inne, weil... das einfach groß ist.
Und man muss aber trotzdem, um Bob Marley nicht so kurz abzuhalten.
Ja, Entschuldigung.
Ich finde, also das ist einfach als Stellvertreter. Da gibt es natürlich ganz viele andere Alben. Und Bob Marley ist so ein bisschen irgendwie, ja, das hat viele Leute zum Reggae gebracht. Und das ist so Mainstream-Reggae und weiß ich nicht was. Aber ich kenne so viele Leute, die Reggae absolut nicht abkönnen. Also Reggae ist ja so, löst bei vielen Leuten ja so eine absolute Aversion aus.
Was ich überhaupt nicht verstehen
kann. Nee, das kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Und Reggae als Genre ist irgendwie, also wenn es tatsächlich um drei Alben ging, dann müsste ein Reggae-Album dabei sein. Bei mir einfach nur, damit es dabei ist, weil das einfach eine ganz andere Art, Musik zu empfinden ist und weil das ganz großartig ist. Und tatsächlich habe ich überlegt, blöderweise ist von einer hauptsächlichen weißen Band kommt auch eins der besten Reggae-Alben, finde ich. Und das ist das erste, und jetzt mag man überrascht sein, aber das ist tatsächlich wahr, das erste UB40-Album.
Yo!
Eine so dermaßen großartige Platte, da können wir gleich auch nochmal reinhören, aber erstmal sind wir noch bei...
jetzt sind wir aber dann vom Reggae weg mit Neil Young.
Ja, ach, das ist uns jetzt mal egal, sage ich jetzt mal so.
Hast du doch gerade schon gehabt, Life Rust da, oder?
Was, war da Life Rust schon? Nee, da war Rust Never Sleeps.
Aha.
Oder ist das?
Das ist Life
Rust. Achso, genau, das ist dieses Doppelalbum, ne?
Mhm.
Du meinst doch Life Rust.
Ja, das ist nämlich das Album.
Das ist das Alte. Warte mal. Erzählen wir jetzt hier gerade wieder totalen Scheiß oder meinst du Harvest?
Nein, natürlich nicht. Also Harvest ist auch toll, aber Life Rust ist echt. Aber ich weiß gerade nicht, ob es Life Rust oder Rust Never Sleeps ist. Ich bin immer ganz schlecht.
Das ist auch okay. Wir dürfen das.
Nee, ich darf das. Ich habe nie beim Radio gearbeitet, ich muss sowas nicht wissen, solche Details. Da war doch gerade Neil Young live. Ne.
Ja, aber das ist nicht... Gibt es nicht auch Live Rust?
Ja, ich meine, das Album hieß so.
Sonny war, das ist ja hier...
Heißt du, ich könnte es jetzt auch raussuchen, aber irgendwie steige ich durch unsere CD-Sammlung hier gerade spontan nicht durch.
Na, vielleicht...
Wir müssen das mal sortieren.
Ja.
Oder...
Du meinst nicht dieses Wild, ne?
Nein. Hat schon ein bisschen mehr Kraft.
Naja, weiß nicht. Ich glaube, Kraft jetzt der richtige Ausdruck ist.
Ja.
Ich meine, und da kommen doch zum Beispiel, da kommen doch zwei Dinge zusammen, die eigentlich dafür sprechen, dass dieser Mann nicht mal dass dem nicht mal erlaubt wird, seine Platte selbst zu veröffentlichen, nämlich einmal einer der schlechtesten und peinlichsten Reime der Musikgeschichte, nämlich nämlich Hey, hey, my, my, Rock'n'Roll will never die. Ich meine, wenn irgendeine deutsche Band das schreiben würde, würde man die irgendwie ins Exil schicken. Und dann dazu, dass der Karl ja einfach überhaupt nicht singen kann.
Null.
Und beides ist scheißegal.
Total, macht überhaupt nichts.
Nee, ganz im Gegenteil. Das ist einfach trotzdem fantastisch.
Aber eigentlich waren wir bei Reggae.
Genau, soll ich nochmal nach UB40 gucken? Das ist, also ich kann echt nur jedem empfehlen, dieses Album zu kaufen.
UB40 und, also es ist natürlich auch keine rein weiße Band, aber Specials waren für mich auch ich glaube, Specials waren eigentlich fast eher ein Reggae-Einsteiger für mich.
Wie hieß denn das erste UB40-Album eigentlich? Signing Off hieß das, genau. Signing Off, und das ist unglaublich fantastisch. Grandios es auch ist, oder? Wir sitzen hier mit einem kleinen Gerät, was nicht größer ist als eine Streichholzschachtel, und haben Zugriff auf sicher nicht das komplette, aber doch auf einen sehr, 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 sehr großen Teil der Popmusikgeschichte und können zumindest alles kurz mal anspielen. Das ist doch auch fantastisch.
Können wir, die können wir doch einzeln verlinken. Dann am Ende.
Vielleicht. Klar, können wir gerne machen.
Du.
Ich habe dann morgen nichts zu tun. Das ist doch der Scheiß, dass es immer alles ewig dauert. Quark, man kann doch. Das sieht ja auch komisch aus. Der Salat in die Kitchen und so, what I'm gonna do. Ja, das war dann so die Phase,
in der sie sehr sagen, das
poppig wurden.
Das lässt sich auch leicht das Gegenteil beweisen.
Die haben ja dann aber auch sehr viel, dann irgendwann sehr viel Geld damit verdient. Das ist dann auch okay. UB40 sind ja irgendwann so ein Household-Name in England geworden, und das ist auch okay. Sowas wie, wie heißen sie gleich hier, diese Nachfolgeband nach den House Martins von dem Mann, du weißt schon.
Ich weiß, was du meinst.
Perfect Ten, nicht Ten.
Perfect Ten?
Ja. Mann, wie heißen sie denn? Ten CC sehe ich hier gerade.
Ten CC, auch voll geil. Großartiger Song, aber Dreadlock Holiday.
Ja, natürlich. Ist dann aber schon eher unter den obskuren. Mann, wie heißen denn die Ten?
10cc.
Nein. Mann, der Sänger von den House Martins, der dann. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Beautiful South.
Genau, Dankeschön. Beautiful South, genau, super. Das hat doch nichts mit 10 zu tun.
Nein, aber die. Doch, das eine Lied heißt 10. Mit der, dass sie eine 10 ist, dieses total süße Liebeslied
so,
an seine
okay.
Ehefrau, die natürlich irgendwie, beziehungsweise
total fett ist.
Hin und her, ja, die ist ein, ja, also hin und her, sie singt ja auch. Und dieses einfach bezaubernde Lied, Liebeslied von zwei Menschen, die natürlich nicht mehr perfekt und nicht mehr jung sind und so. Perfect Ten heißt es, danke.
Perfect Ten, genau. Can't replace. Das ist nett. Die haben auch nochmal sehr guten Musikgeschmack bewiesen mit diesem Coveralbum, das sie gemacht haben. Das nicht durch die Bank toll ist, aber. Nee, das nicht. Mach mal.
Warte mal.
Entschuldige. Das ist so süß. Ich meine, Electric Light Orchestra zu covern, wie kommt man denn darauf? Aber was für ein schöner Song.
Aber in der Version erst.
Aber erst in der Version, natürlich. Ich weiß, dass ich im Auto sitzen geblieben bin, weil ich das im Radio gehört habe und dachte, wie kommt man denn darauf, diesen Song zu covern und wie schön ist der eigentlich? Mhm. Und habe mich dann total gefreut, als ich gehört habe, dass es von Beautiful South ist. Aber das ist jetzt irgendwie nicht das, nicht zu den Top 10 Alben oder zu den
Blitzkrieg. Ja, die Cover im Blitzkrieg Bob. aber ich merke gerade, dass hier die Batterie fast alle ist von dem iPhone und deswegen der Lautsprecher anfängt zu zerren, oder? Die ganzen Beautiful South Songs sind schlecht digitalisiert, weiß ich auch nicht. Nein, das ist sicher, die haben sicher kein Album gemacht, was irgendwie zu den Großartigsten der Pop-Historie gehört oder so, aber wenn wir so bei Household Names in England waren, was ich ja so an den Engländern liebe, dass es dann irgendwann so eine Liebe zu bestimmten Künstlern gibt, die wahrscheinlich außerhalb der Insel nie richtig einen Fuß auf den Boden gekriegt haben.
Da haben wir so ein Bier.
Ja. Das war gespielt. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch irgendwie, glaube ich, irgendwie hier schon fast eine Stunde gelabert, oder?
Ich weiß nicht.
Ja, ja. Ich meine, das über Musik können wir ja endlos reden. Aber trotzdem, um nochmal darauf zurückzukommen, natürlich hat jeder persönlich seine Alben und so, aber es gibt trotzdem Platten, die, selbst wenn ich mich nicht für Jazz interessiere, muss ich wissen, wer Chet Baker ist und eine Chet Baker-Platte im Regal haben. Ansonsten ist das einfach nicht ernst zu nehmen mit dem "Ich mag Musik". Und genauso Bob Marley, finde ich auch. Das ist einfach, man kann nicht sagen, Reggae ist doof. Das ist unabhängig davon. Und das ist ja auch nicht so, dass ich alles unterschreiben würde, was Bob Marley jemals von sich gegeben hat. Aber das ist einfach muss.
Okay.
Ja. Neil Young auch. Ach, wer denn noch? Ganz viele.
Das ist immer das Schwierige, das fällt mir dann auch nicht ein.
Naja, man kommt ja eigentlich immer von dem einen Künstler auf den anderen. Also an sich muss man natürlich auch nochmal über Costello reden, aber das haben wir schon so oft gemacht.
Stimmt, Costello haben wir ganz rausgelassen.
Bis jetzt.
Und wenn noch wichtig ist, wo du gerade bei Jazz, gerade dachte ich noch genau, muss, wenn man unbedingt noch erwähnen muss, ist...
Jazz, ich kenne mich ja mit Jazz überhaupt nicht aus.
Ach Mann, scheiße, Love Supreme. Coltrane, genau.
Coltrane, was ist mit Cole Porter?
Ja, der ist irgendwie so zum Frühstück.
Hm.
Aber hat tolle Songs geschrieben.
Hm. Womit ich ja, muss ich leider sagen, und damit oute ich mich dann vielleicht doch als Banause, aber mit wem ich ja nie was anfangen konnte, ist Miles Davis. Ich weiß, das ist ein großer Fehler, aber da habe ich nämlich leider die völlig falsche Sozialisierung erfahren. Ich habe nämlich eine Zeit lang in einem Restaurant am Tresen gearbeitet. Und
als er Cyndi Lauper-Songs gecovert hat.
Na, so kurz davor, das passierte dann. Und der Inhaber des Restaurants war ein großer Miles Davis-Fan. Und das lief die ganze Zeit in dem Laden und ich empfand das als unglaublich furchtbare Fahrstuhlmusik. Und dann kam Time After Time das Cover raus und da fühlte ich mich bestätigt und da sind alle dann drauf abgegangen. Und dann diese blöden Weiber, die darauf standen.
Hey, jetzt bist du noch mal Time After Time. Und, ganz toll ist der Soundtrack von Miles Davis zu Fahrstuhl zum Schafott.
Ja, yeah.
Das finde ich total großartig. Muss man eigentlich auch im Regal haben. Hast du das da? Nein.
Das ist Love Supreme, aber nur der Anfang.
Ja, Love Supreme ist aber, glaube ich, 23 Minuten lang.
Nee, 7 Minuten 47. Aber das ist ganz, ganz groß, das stimmt.
Aber auch ein Song, der einer Dramaturgie folgt.
Ja, da kann man auch nicht reinhören. Das ist der totale Bullshit. Was wollte ich denn jetzt? Ach so, genau. Was sagtest du? Miles Davis, genau.
Fahrstuhl zum Schafott, aber da kann man auch nicht richtig gut reinhören.
Nee, nein, natürlich nicht.
Interessant dazu finde ich, dass
Wie hieß denn Fahrstuhl zum Schafott auf Englisch?
L'ascenseur pour l'échafaud. L'échafaud.
Ach so, auf Englisch, ja.
Auf Englisch, ach so, weiß ich nicht, auf Englisch, keine Ahnung.
Sur l'autoroute. Huch, war viel lauter.
Das ist, glaube ich, ein schlechtes Beispiel. Man muss die Bilder dazu sehen, natürlich. Ganz toll. Und dann sieht man, vor sich kann man sehen die Straßen von der großen Stadt Paris in den frühen Morgenstunden, wenn die Sonne gerade aufgeht. Oder?
Und dann donnert der 8.30 Uhr Bus durch die... ja, um 8.30 Uhr geht die Sonne nicht auf.
Nein, also ich habe mal gehört, dass er die Musik dazu tatsächlich live eingespielt hat, zu den Bildern, die er gesehen hat. Also ich nehme an, dass er das natürlich davor komponiert hat. Das wird ihm nicht aus dem Bauch in die Lippen und dann durch die Trompete gefahren sein, nehme ich mal so an. Aber wenn man das Album hört... Das habe ich gelesen und erst danach habe ich das dann auch gehört. Ganz am Ende der Songs hört man immer so einen kleinen Pfiff. Und das liegt daran, dass das sozusagen live zu den Bildern gespielt wurde. Und Louis Malle dann immer kurz gepfiffen hat, wenn die zum Ende kommen sollten.
Echt?
Ja.
Das hört man
auch auf dem Album. Da hört man immer am Ende, hört man manchmal so einen kleinen Pfiff.
Echt geil, dann kaufe ich das jetzt.
Wir haben das, brauchst du nicht zu kaufen.
Wir haben das?
Ja, ich habe das.
Ach. Na, dann würde ich sagen,
kommen wir mal zum Ende.
Genau. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Wenn nichts dazwischen kommt.
Tschüss.
Tschüss. I live by the river.